Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Als Seelendeuter der Deutschen hat die Wochenzeitung Die Zeit ihn gerade beschrieben, den Soziologen Heinz Bude. Er hat Bücher über gesellschaftliche Stimmungen und Politik geschrieben, über 1968 und über Solidarität. Und von Solidarität ist ja zurzeit sehr viel die Rede. Heinz Bude ist seit kurzem außerdem Teil eines Corona-Expertenteams des Bundesinnenministeriums. Darüber und über die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie kann ich nun mit ihm sprechen. Guten Tag, Herr Bude.
Tag, Frau Reinhardt.
Ja, Herr Bude, wie sieht denn Ihre Arbeit in diesem Expertenteam im Innenministerium eigentlich aus?
Das ist etwas sehr Interessantes, weil nämlich dort unterschiedliche Sozialwissenschaftler vertreten sind, wenn ich mal die Epidemiologie auch zur Sozialwissenschaft rechne. Wir haben auch Virologen dabei, aber wir haben auch Ökonomen dabei, wir haben Leute, die sich sehr mit Organisationsfragen auskennen, also Berater, und ich bin als Soziologe dabei. Und daran sehen Sie schon an dieser Zusammenstellung, dass wir versuchen, in dieser Gruppe dem Thema in seiner Ganzheit gerecht zu werden. Also wir reden nicht nur über Ansteckungszyklen und Ansteckungsgeschwindigkeiten in Populationen. Wir reden auch noch über gesellschaftliche Gruppen, in denen so etwas passiert. Also es ist nicht nur Population, sondern auch Gesellschaft ein Thema. Es ist aber auch Wirtschaft ein Thema. Das heißt, was für Veränderungen lassen sich daraus für das Wirtschaftsleben erkennen? Oder was es bedeutet es für das Wirtschaftsleben, wenn wir das öffentliche Leben stillstellen? Und nicht zuletzt geht es auch um die Frage der Organisation des staatlichen Handelns.
Also wissenschaftsübergreifend, ist das irgendwie auch, verstehen Sie das als Signal auch ein bisschen?
Oh ja, ich glaube, und das hört sich jetzt sehr merkwürdig an für mich eine durchaus beglückende Erfahrung, weil wir nämlich von der Sache her versuchen, zusammen zu urteilen zu kommen. Also wir fragen uns nicht, wie weit können wir gehen als Soziologe, wenn ich mir etwa Ansteckungszyklen angucke. Oder die Virologen fragen nicht, ich kann doch gar nicht zur Organisation sagen, sondern wir versuchen wirklich in einem gemeinsamen Blick aus den unterschiedlichen Perspektiven zu sachhaltigen Urteilen zu kommen, die dann auch eine operative Bedeutung haben. Also etwas, was man eigentlich gar nicht so sehr kennt aus dem, was man Interdisziplinarität nennt. Das heißt, dass man oft erstmal versucht zu klären, aus welcher Perspektive wer redet. Nein, diese Klärung brauchen wir nicht, weil wir sofort zur Sache kommen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es aber auch in diesem Expertenteam darum, sozusagen eine Erzählung zu entwickeln, auch für die Gesellschaft, wie man mit dieser Krise eben umgehen kann.
Das ist richtig. Und es ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, der für unsere Zukunft, glaube ich, von erheblicher Bedeutung sein wird. Wir werden mittelfristig nicht in einen Zustand zurückkehren können, der dem Zustand gleichen würde, den wir hatten, als Corona noch nicht für uns in der Welt war. Ich glaube, wir werden darauf drängen müssen, auch der Öffentlichkeit und die Politik wird darauf drängen müssen, der Öffentlichkeit zu sagen, dass wir uns einer Transformation befinden, in einen anderen Zustand. Dieser andere Zustand wird möglicherweise im Anfang Mai erkennbar sein, aber das heißt nicht, dass es dann alles wieder so nett und so schön ist wie früher. Das heißt aber auch nicht, dass es kein nettes und schönes Leben geben wird, dass es auch ein gutes Leben geben wird, aber dies wird anders aussehen. Denken Sie nur daran, dass man eine Prüfstrategie braucht, eine immer mitlaufende Prüfstrategie, um das Aufflackern des Virus zu erkennen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wie kann man die einrichten? Welche Prüfverfahren sind dazu nötig? Und aber auch, was bedeutet es, welche Gruppen in der Gesellschaft müssen besonders geschützt werden oder auch welche Wirtschaftszweige dürfen eher wieder in wirtschaftliche Aktivität kommen und andere müssen möglicherweise noch einen Augenblick zurückstehen.
Wie blicken Sie denn als Soziologe gerade auf die Welt, in der sich ein Virus mit Globalisierungsgeschwindigkeit verbreitet, die Welt, wie wir sie aber kennen, ja stillsteht?
Ja, ich glaube, dass wir eigentlich so etwas wie ein Endpunkt einer langen Entwicklung erleben, die manche Leute als Neoliberalismus bezeichnen, andere als die große Phase einer Globalisierung. Jedenfalls die Welt, die wir immer uns als vernetzte Welt vorgestellt haben, die im Kern aus einzelnen Individuen besteht, die jeweils sich vor allen Dingen um ihre eigenen Dinge kümmern, weil man irgendwie denkt, da ist eine unsichtbare Hand, die man Markt nennt, die das dann irgendwie auch alles wieder zum Guten wendet. Diese Welt mit dieser Betonung der starken Einzelnen, der Betonung der Marktlichkeit, von der Koordination von Handeln, der Betonung von globalen Ausgriffen von Lieferketten und Angeboten und Kommunikationsweisen, ich glaube, diese Welt ist dabei, eine Revision zu erfahren. Und das ist ein großer, großer Augenblick, von dem man vielleicht in 10, 20 Jahren sagen wird, da ist eine Periode zu Ende gegangen und alle Gesellschaften der Welt haben nochmal anders Fuß gefasst.
Also vielleicht könnte man auch sagen, dass es ist ja auch eine Kritik des Neoliberalismus, die ich da zwischen den Zeilen durchhöre, dass sich sozusagen das Phantasma des Neoliberalismus, also alle ziehen aus globalisierten Produktions- und Lieferprozessen einen Vorteil, dass sich das sozusagen eben als Phantasma entlarvt gerade?
Na, wir sehen doch zumindest, dass die einzige Medizin, die wir im Augenblick haben, die Solidarität ist. Wir haben kein Mittel, was wir einfach nehmen könnten, was uns immun machen würde. Wir schützen nur die Personengruppen in unserer Gesellschaft, diejenigen, die dem anders ausgesetzt sind als viele andere, dem Virus anders ausgesetzt sind als viele andere. Und wir tun es aus einer gemeinsamen Verantwortung, die sogar so weit geht, dass wir nicht einfach nur empathisch sind gegenüber anderen, nicht nur mitfühlend sind, nicht nur Nähe suchen, sondern sogar die Disziplin aufbringen, aus Solidarität Abstand zu halten. Das finde ich einen ungeheuren Vorgang, den wir im Augenblick als Gesellschaft insgesamt praktizieren, weil wir dadurch realisieren, dass wir miteinander verbunden sind und nur in dieser Verbundenheit diese Herausforderung Herr werden können.
Lassen Sie uns ruhig, Herr Bude, über den Begriff der Solidarität noch mal ein bisschen genauer sprechen. Denn das Buch, das Sie zum Thema geschrieben haben, das haben Sie ja schon vor 2, 2,5 Jahren geschrieben.
Bei einem Jahr.
Okay, dann kommt es mir tatsächlich länger vor. Aber Sie konnten ja damals noch gar nicht ahnen, dass der Begriff im Moment tatsächlich so eine unglaublich große gesellschaftliche Bedeutung hat. Jetzt ist ja die Sache mit der Solidarität schon so ein bisschen widersprüchlich eigentlich, weil auf der einen Seite ist das natürlich erforderlich, dass sich alle solidarisch an die gleichen Regeln halten. Auf der anderen Seite nehmen wir ja aber den anderen, der ja zur Solidarität eigentlich nötig ist, ja durchaus auch als potenziellen Gefährder oder als Bedrohung wahr. Wie sehr sehen Sie diesen Widerspruch?
Ich glaube, dass Solidarität nicht mehr verstanden werden kann, und das war auch die These des Buches, als etwas, was die Unterdrückten und Ausgebeuteten zusammenschmiedet und sie gegen etwas anderes zusammenbringt. Also die gesamte Tradition der Kampfsolidarität, die in der Arbeiterbewegung eine große Rolle gespielt hat, worin die Botschaft stand, wenn wir eine gemeinsame Erfahrung von Unterdrückung haben, dann bringt uns das zusammen und wir werden stark in der Gemeinsamkeit.
Das war ja auch eine physische Solidarität.
Das war auch eine physische Solidarität, absolut. Dass diese Begründung von Solidarität heute nicht mehr funktioniert, sondern eine andere, aber vielleicht noch viel stärker funktionieren kann, nämlich die Erfahrung der jeweiligen Verwundbarkeit der einzelnen Person. Und ich glaube, das ist das, was wir auch im Augenblick haben. Diese Möglichkeit, dass jeder Einzelne von uns angesteckt werden kann. Und wir zwar wissen, Kinder sind ziemlich immun dagegen, aber wir wissen auch, dass es durchaus Personen gibt, die 25 sind, die sehr krank werden. Also im Prinzip kann jeder von dem Virus erfasst werden. Und das, glaube ich, ist eine Grunderfahrung, die wir jetzt durchmachen in allen Gesellschaften, dass es diese Gemeinsamkeit der Verwundbarkeit gibt. Und es gibt eine ganz andere Grundlage, füreinander einzustehen, als die Vorstellung, wir sind eine Gruppe, die gegen eine andere Gruppe solidarisch tätig werden muss.
Eine andere Sache mit der Solidarität, die wird zurzeit auch viel diskutiert. Und da geht es sozusagen um europäische Solidarität. Also Deutschland sollte sich solidarisch zeigen mit Italien und Spanien zum Beispiel. Das scheint im Moment nicht so gut zu funktionieren. Also ist Solidarität etwas, was im Moment auf der privaten Ebene vielleicht wirklich sehr gut funktioniert, auf staatlicher Ebene aber nicht?
Na, ich sehe das nicht so ganz. Ich glaube auch, dass es richtig, dass sie richtig sind. Da gibt es ein paar Probleme in Europa im Augenblick. Aber dass es Probleme in Europa gibt, das wissen wir doch nun schon seit 5, 8 Jahren. Dass die osteuropäischen Länder bei dem Migrationsschub, den wir erlebt haben, nicht so mitgemacht haben, wie wir uns das erwartet haben und bis heute das nicht tun. Die Briten sogar entschieden haben, die EU zu verlassen. Also es war schon vorher klar, dass Europa, insbesondere die Europäische Union, nichts ist, was nach einem Naturgesetz der Erweiterung und Vertiefung funktioniert. Wir mussten schon mit dem Brexit zur Kenntnis nehmen, dass das eigentlich vorbei ist. Und jetzt finde ich, es passiert etwas sehr Interessantes. Wir haben ja gerade, Sie haben das in den Nachrichten auch berichtet, diese Debatte in Europa über Corona-Bonds. Und dahinter steht eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Nämlich das, was uns in Europa zusammenbringt, sind nicht gemeinsame Werte, denn so einfach können wir uns da offenbar gar nicht drüber einigen, sondern gemeinsame Probleme. Und der Kampf gegen das Virus ist jetzt wirklich dieses gemeinsame Problem, das wir haben. Und ich bin ziemlich sicher, dass das zu neuen Lösungen führen wird. Und vielleicht ist das auch eine viel tragfähigere Form der Solidarität, dass man ein gemeinsames Problem erkennt, das ausweglos ist, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Und ich sehe eigentlich, so merkwürdig sich das anhört, eine Chance für Europa im Augenblick, auf anderen Grundlagen zu zusammenarbeiten zu kommen, zu Lastenteilungen zu kommen, die uns insgesamt weiterbringen.
Solidarität ist ja durchaus auch etwas, was sozusagen politisches Profil gibt. Also es gibt auch eine Diskussion um Solidarität bei den verschiedenen Parteien. Die Grünen haben zum Beispiel doch immer wieder auch gesagt, jetzt müsste man sich solidarisch zeigen mit den Flüchtlingen, die zum Beispiel in Griechenland auf Inseln in Flüchtlingslagern auf sehr engem Raum zusammengepfercht sind. Da hört es aber doch mit der gesellschaftlichen Solidarität oder mit der Solidarität eigentlich ein bisschen auf, oder? In der aktuellen Situation. Also sind wir uns da selbst im Moment am nächsten?
In gewisser Weise ja. Es kann ja auch gar nicht anders sein. Es gibt natürlich eine Priorisierung von Belangen im Augenblick. Und das ist, glaube ich, gar nicht zu vermeiden. Denken Sie doch mal, die Bundesregierung hätte jetzt gesagt am Anfang, es ist nicht der Schutz unserer Bevölkerung das Entscheidende, sondern wir müssen jetzt erstmal an die noch weiteren Schutzlosen in Europa denken. Das, selbst wenn man das glaubte, hätte man das nicht sagen sollen, denn das hätte zum Verfall der Legitimität des Staates in 0, nichts geführt. Wenn die Bevölkerung, wenn die Leute das Gefühl haben, sie sind bedroht an Leib und Leben, dann erwarten sie von ihrer Regierung, dass sie als ihre Regierung alles tut, diese Gefahr abzuwenden. Das haben wir erlebt und wir erleben jetzt, dass wir, nachdem wir erste Erfolge haben, uns auch darum kümmern können, was in Italien los ist. Und wir werden auch in mittlerer Frist eine Lösung für die Menschen finden, die auf den griechischen Inseln eingepfercht sind.
Ich würde gerne Heinz Bude nochmal auf den Begriff oder auf das mögliche Ende des neoliberalen Denkens zurückkommen, über das wir am Anfang gesprochen haben. Sie haben davon gesprochen, dass ja sozusagen ein Symptom des Neoliberalismus der starke Einzelne ist. Jetzt stellen wir fest, wir sind eigentlich nur zusammen stark. Neoliberalismus ist ja auch sozusagen neoliberales Denken abseits von Ökonomien. Was sehen Sie da für Veränderungen, die jetzt kommen könnten nach der Corona-Krise?
Ich glaube, wir haben nicht nur die Erfahrung gemacht, überall, dass wir stark sind, wenn wir uns unsere Verwundbarkeit zugeben und dadurch zusammenstehen, sondern wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wir eine gemeinsame Stimme nur gewinnen, die etwas erreichen kann, wenn wir etwas freundlicher dem Staat gegenüber sind. Ich bringe das mal auf die Formel: Die Gesellschaft hat ihre Staatsbedürftigkeit erkannt. Wir werden nie weitergekommen, wenn wir zivilgesellschaftliche Initiativen gesammelt hätten, wenn wir versucht hätten, Brücken zwischen unterschiedlichen Auffassungen herzustellen, sondern es braucht eine gemeinsame Hand, die die Dinge aus Solidarität in die Hand nimmt. Ich glaube nicht, dass wir eine Wiederkehr eines autoritären Staates haben, sondern ein Staat, der aus Solidarität etwas tut, was für die Einzelnen eine Einschränkung ihrer Grundrechte bedeutet, die man aber aus Solidarität für den Moment, den es nötig ist, abgibt. Denn die allermeisten Leute finden das, was beispielsweise die deutsche Regierung macht, was der deutsche Staat macht, absolut legitim. Das wird etwas sein, was bleiben wird. Ich glaube, wir auch in Deutschland werden schon möglicherweise in den nächsten paar Jahren uns Gedanken darüber machen, ob wir nicht die soziale Marktwirtschaft ein bisschen anders gestalten müssen. Ob möglicherweise der Staat auch als Handelnder, als Wirtschaftsakteur, etwas, was man noch für 5 Jahren für unausdenkbar, auch vielleicht vor 2 Jahren für einen Wahnsinn gehalten hätte, dass der Staat beispielsweise investiv tätig wird, dass der für die Gesellschaft vorangeht, bei der Stimulierung nicht nur von neuen medizinischen Techniken, sondern möglicherweise auch bei der Bevorzugung bestimmter industrieller und technologischer Entwicklungen. Also die Situation, die wir schon vor Corona hatten, dass man in europäischen Ländern, auch in Deutschland, das Empfinden hatte, dass einem die Zukunft verloren gegangen ist, dass in der mittelständischen Industrie es eine gewisse Zagheit gegeben hat, neu zu investieren, obwohl das Geld dafür da war. Das war ja eine Entwicklung, die wir schon in den letzten 3 bis 5 Jahren hatten. Und man alle warteten darauf, dass jetzt irgendwo eine Tür für die Zukunft aufgemacht wird. Und ich glaube, diese zukunftsöffnende Funktion des Staates, das wird etwas sein, was neu sein wird und was eine große Akzeptanz in der Bevölkerung haben wird.
Große Akzeptanz auch deswegen, weil das vielleicht auch Gesellschaften immer mehr überfordert hat, ständig Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Also das ist ja auch etwas, was durchaus auch belastend ist, wenn man immer wieder dazu aufgefordert wird, für alles wirklich im Leben selber die Verantwortung zu übernehmen.
Ich möchte es nicht so gerne in einem Entlastungsdiskurs diskutieren, so nach dem Motto, der Staat entlastet uns davon, alles selber entscheiden zu müssen. Ich würde gerne mehr betonen, die Zukunftsöffnung des Staates, dass dort jemand vorangeht. Nehmen wir mal den bayerischen Ministerpräsidenten, der sagt, wir brauchen ein riesiges, grandioses Investitionsprogramm, interessanterweise für ganz Europa, sagt Markus Söder. Ich glaube, das sind richtige Töne. Das ist etwas, was die Situation trifft. Und das wäre eine wirkliche Transformation, eine gegenwärts angemessene Transformation des hohen Gutes, das wir in Deutschland haben, was man soziale Marktwirtschaft nennt.
Ich würde Sie gerne, Heinz Bude, zum Schluss noch fragen, ob wir vielleicht auch ein anderes Verständnis von Freiheit entwickeln müssen. Denn Freiheit bestand ja auch durchaus im Sinne des Neoliberalismus bis jetzt auch darin, Freiheit als Konsument zu haben, also Freiheit als Konsumfreiheit eben. Und das geht ja jetzt eher in Richtung Verzicht. Also müssen wir ein neues Verständnis von Freiheit entwickeln?
Ich will es eher so sagen, schon mit der Wahl von Donald Trump ist mir klar geworden, dass das Grundthema aller westlichen Gesellschaften nicht mehr die Freiheit ist, sondern der Schutz. Protection. Jeder versucht, alle Gruppen haben versucht, Schutz zu finden und suchten nach Schutz. Schon, das ist mir schon klar geworden mit dem Trumpschen Machtantritt. Und ich glaube, Das Thema der Zukunft wird sein, wie wir Freiheit und Schutz in einen Zusammenhang bringen können. Haben wir die Möglichkeit, die Kompetenzen und die Kraft in einer freiheitlichen Gesellschaft, in freiheitlichen Gesellschaften diese Schutzstrukturen aufzubauen, die den Einzelnen das Empfinden geben, dass ich in meiner Aktivität, in meinem Beitrag zur Gesellschaft auch geschützt mich fühlen kann, nicht der Schutzlosigkeit preisgegeben werde, wenn es die Märkte gerade mal so diktieren oder wenn es ein Aktienkurs auszusagen scheint.
Das sagt der Soziologe Heinz Bude, seit kurzem Mitglied eines Corona-Expertenteams des Bundesinnenministeriums über Neoliberalismus, Solidarität und soziales Miteinander. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bude.